Hochverehrter Herr Bundespräsident, hochverehrter Herr Professor Schweizer, ich begrüße in gleicher Weise namens des Börsenvereins der deutschen Verleger- und Buchhändlerverbände die Herren des diplomatischen Korps und insbesondere den stellvertretenden Hohen Kommissar Monsieur Bérard. Ferner die Herren Minister, die Herren Staatssekretäre, den Herrn Oberbürgermeister, den Herrn Oberrabbiner von Frankfurt und die Vertreter der hohen Geistlichkeit der beiden christlichen Konfessionen, die Magnifizenzen der Direktoren der Frankfurter Universität und der benachbarten Universität. Bewegt trete ich an dieses Rednerpult, freudig bewegt, dass diese festliche Stunde uns an diesem Sonntag beschert ist. Die deutschen Buchhändler hatten die Gepflogenheit, jährlich in Leipzig am vierten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Kantate, zusammenzukommen. Und daraus hat sich dann bei uns der Sprachgebrauch entwickelt. Wir fahren zur Kantate. Die Kantate war der Höhepunkt, bis sie im Jahre 33 und dann missbraucht wurde für die Kundgebungen des deutschen Buchhandels. Nun ist es eine Fügung. Wir hatten es nicht berechnet und es ist mir erst in der letzten Woche gekommen, als ich in der Liturgie dieses Tages nachschaute, wie damals der Introitus lautete, Cantate Novum Canticum. So lautet der Introitus dieses Tages, Da Pacem Domine. Gib Frieden, Herrn. Das ist also in wahrem Sinne ein Friedenstag nicht nur der christlichen Konfessionen, sondern unseres Volkes, unseres Standes, den ich nun bewegten Herzens eröffnen darf. Worum geht es uns? Die Verleger und Buchhändler in der Deutschen Bundesrepublik haben den Entschluss gefasst, erstmals für das Jahr 1951 einen Friedenspreis des deutschen Buchhandels zu stiften, und es kommt mir als dem ersten Vorsitzenden des Börsenvereins zu, heute vor dieser festlichen Versammlung über den Sinn unseres Friedenspreises zu sprechen, bevor ich den Herrn Bundespräsidenten, Herrn Professor Heuss, bitte, in unserem Namen diesen Preis und die Stiftungsurkunde Herrn Professor Schweizer zu überreichen. In einem Aufruf, den ich Ende Juli, und ich hatte etwas Sorge wegen des Zeitpunktes, denn nach dem Ende Juli kommt für den Buchhandel die stillste Zeit, die sogenannte saure Gurkenzeit. Erließ, habe ich aufgefordert, dass wir uns bemühen sollten, eine Summe von 10.000 deutschen Mark zusammenzubringen, um damit auch zu dokumentieren, dass das etwas Wichtiges und nach Maßgabe unserer Leistungsfähigkeit etwas Großes sein möge. Ich habe damals dazu aufgerufen und diesen Aufruf damit begründet, dass das deutsche Volk aus einer sehr leidvollen Erfahrung die Lehre gezogen hat, dass die gemeinschaftlichen Bemühungen aller europäischen Völker und aller Völker der Welt dem Frieden und der Verständigung gelten mögen und müssen, wenn nicht eine neue, noch größere Katastrophe kommen soll. Ich habe ausgeführt, dass aber ein Bekenntnis zum Frieden kein Lippenbekenntnis sein darf, sondern dass es sich aus dem Verhalten jedes Einzelnen auswirken muss. Nur friedfertige Menschen vermögen das Zusammenleben würdig und lebenswert zu gestalten. Und ich habe dann darauf hingewiesen und werde das im Lauf dieser Ausführungen noch begründen, dass dem Buchhandel und dem deutschen Verleger als ein Vermittler des Geistes eine besondere Aufgabe zukommt. Bücher können Bücher des Streites und der Zwietracht sein, und Bücher können Boten des Friedens und der Eintracht sein. Und wie sehr ich verstanden wurde und wie sehr dieses Anliegen ein Anliegen des ganzen Buchhandels wurde, ersehen Sie daraus, dass schon beinahe nach 8 Tagen die Summe, die wir erbeten hatten, zusammen waren. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe selbst rührende Briefe bekommen mit 3 Mark und 5 Mark, wo auch also die Schwachen unter uns, die wirtschaftlich Schwachen unter uns, ihr Bekenntnis zu diesem Gedanken und ihre Verehrung für den Träger des Friedenspreises, den wir in Aussicht genommen hatten, bekundeten. Was wollen wir nun mit diesem Friedenspreis? Wir wollen uns erstens klar und deutlich abwenden von dem Geiste der Vergangenheit, dem Geiste der Gewalt, des Krieges und der Zwietracht, der unserem Volke, der Europa und der ganzen Welt Unheil, Unordnung, Tränen und Blut genug gebracht hat. Zweitens, wie es unser Aufruf ist, ausspricht, ist in unsere Arbeit die Entscheidung gelegt, welche Bücher wir verlegen und vertreiben. In kriegerischen Zeiten wurden wir an das Wort gewöhnt, vom Buch als dem Schwert des Geistes. Wenn es sich hier auch um ein biblisches Zitat handelt, so wäre ich doch glücklich, wenn wir diese Metapher für das Buch nicht mehr anwenden wollten. Das Schwert ist in so ausgeprägtem Sinne oft, natürlich auch zu Unrecht, denn es dient auch dem Schutze der Schwachen, aber es ist so oft als ein Werkzeug der Gewalt im Kampf gegen das Recht gebraucht worden, dass wir uns für unsere geistigen Auseinandersetzungen und für die Bezeichnung unserer Aufgabe einen anderen Vergleich wünschen möchten. Denn immer, wenn im Geistigen, und dem dient ja unser Werk, die Gewalt mitredet, so ist nach einem Wort von Max Scheler mit Sicherheit anzunehmen, dass das Gegenteil von dem erreicht wird, was erstrebt wird. Wir haben das schmerzlich erlebt, als eine verbrecherische Staatsführung versuchte, mit Gewalt und Krieg Deutschlands Raum zu vergrößern. Und die Folge war die Ohnmacht und der Zerfall des Deutschen Reiches. Als das Volk von angeblich fremdrassischen Einflüssen frei werden sollte, wurde noch nie in seiner Geschichte seine Volkskraft durch Hekatomben von Gefallenen geschwächt. Die Gewalt, die gegen das Christentum und die beiden großen christlichen Konfessionen 12 Jahre hindurch angewendet wurde, hat nicht zur Schwächung, sondern zur Stärkung des Christentums geführt. was wir namentlich bei der evangelischen Bekenntniskirche beobachten konnten. Gewalt ist kein Mittel, um geistliche Auseinandersetzungen zu führen. Und anstelle dem Geister der Gewalt wollen wir uns dem Geister der Versöhnung, der Verständigung und des Friedens verpflichtet, der dem Rechte zum Siege verhilft. Damit soll ein neues Kapitel in der Berufsauffassung unseres Standes beginnen. Goethe hat einmal gesagt, wir sollten die Vorsehung bitten. Sie möge uns stets ein klares Bewusstsein von den Folgen der Dinge geben. Haben wir dieses klare Bewusstsein immer gehabt und haben wir es heute? Ich glaube, dass ich es dem Stand der deutschen Verleger und Buchhändler schuldig bin, dass ich bei diesem ersten deutschen Buchhändlertag und dieser Veranstaltung zur Verleihung des Friedenspreises ausspreche, und ich darf das aussprechen, weil ich vom Nationalsozialismus nur Ungutes erfahren habe, dass ich einmal ausspreche, dass bis zum Jahre 33 im Wesentlichen unsere Verleger und Buchhändler der Partei des heraufkommenden Unheils nicht dienstbar waren. In Frankfurt gab es meines Wissens nur eine völkische Buchhandlung und sie hatte keine Bedeutung, und die Verlage, die das Schrifttum des Nationalsozialismus verlegte, waren zu zählen. Ich will nicht sprechen über die intellektuelle Vorbereitung, die ja historisch viel weiter zurückgeht, aber im Jahre 33 ist der Zwang und die Gleichschaltung der Reichsschriftungskammer nur dadurch zu erklären, dass wenig Bereitwillige in unserem Stand gefunden wurden. Wie aber ist es heute? Mit wachsender Sorge beobachten wir die tastenden Versuche, unter dem Schutz der durch die Verfassung neu gesicherten Freiheit von Schrift und Wort Bücher zu verlegen, die neues Unheil bewirken können, wenn sie meine Berufsfreunde vom Sortiment dazu verhelfen, dass sie verbreitet werden. Die Freiheit, die wir im Geistlichen jetzt wieder genießen, schließt die Möglichkeit ihres Missbrauchs ein. Kommt es zu solchem Missbrauch, dann werden die Folgen Diktatur oder Anarchie sein. Im Namen der Freiheit müssen wir uns gegen ein solches Schrifttum heute am Anfang, da es sich zu regen beginnt, zur Wehr setzen. Weil sonst kein neues Heilmittel vor dem Zusammenbruch rettet. Der Zerfall unserer Städte, die Zerstörung unserer Buchläden, die Zerstörung von Millionen von Menschen, das war nur der Schlussakt. Der Beginn war in dem Missbrauch der geistlichen Freiheit und in der Zerstörung. Nun leben wir nicht im Land Utopia und sehen unsere Wirklichkeit, wie sie ist. Unser Berufsverband ist zwar auf parteipolitische und weltanschauliche Neutralität verpflichtet. Das hindert aber nicht, und ich tue es bei jeder Gelegenheit, dass wir ein Verband festzustellen, dass wir ein Verband von Menschen sind, denen eine politische Verantwortung auferlegt ist. Da ist es in erster Linie die Verpflichtung, die Freiheit der persönlichen Entscheidung zu wahren und zu retten. Nach menschlichen Maßstäben ist die Freiheit unser höchstes Gut. das ist, dass sie immer wieder von Kräften in und außerhalb von uns bedroht ist, empfinden wir Tag für Tag. Sie ist von uns selbst bedroht. Wenn wir die Freiheit als absoluten Anspruch nehmen, dann ist sie in der Gefahr, in die Anarchie auszuarten. Sie kann also von uns selbst nur gerettet werden, wenn wir die Bindung an unser Gewissen anerkennen und wenn wir auf seine Mahnung zur Ordnung, zur Selbstlosigkeit, zum geregelten Zusammenleben in Familie, Staat und Nation und im übernationalen Raum hören und diese Mahnung befolgen. Die Freiheit ist aber auch in der Gesellschaft bedroht. Wenn etwa die Mächte der Wirtschaft die sozialen Rechte der Schwachen und Unabhängigen verletzen sollten, die letzte Sicherung der Freiheit setzt eine geordnete soziale Gesellschaft voraus. Sie ist politisch bedroht, wenn Kräfte, die ihren Machtanspruch geltend machen, gegen die demokratische Ordnung unseres Volkes unter Missbrauch der ihnen gewährten Freiheit arbeiten, vielleicht zunächst unauffällig. Aber wir sind hellhörig. Wir werden nicht mehr den Zusammenbruch der Weimarer Republik noch einmal uns gefallen lassen. Wir haben aus den Erfahrungen etwas gelernt. Die Freiheit wäre von außen her bedroht, wenn man versuchen wollte, uns wie unsere Brüder im Osten durch ein neues Gewaltregiment zu versklaven. Sie wäre im Religiösen bedroht, wenn irgendjemand daran dächte, Grundrechte des Einzelnen und der Familie, wie sie im Naturrecht und in unserer Verfassung verankert sind, zu verletzen und wenn Toleranz und gegenseitige Achtung unter den Konfessionen nicht mehr leitendes Prinzip der Gemeinschaft wäre. Wir alle und nicht nur die, die darüber hinter verschlossenen Türen nachdenken konnten, wir alle, die wir nicht rasch vergessen, wissen, was der Verlust der Freiheit bedeutet. Wenn wir also heute in feierlicher Form uns zu einer Arbeit am Frieden bekennen, so schließt dieses Bekenntnis zugleich das Bekenntnis zur Freiheit ein und wir bringen zum Ausdruck, dass wir keinen Frieden um jeden Preis meinen. Wir wollen einen wachsamen Frieden, der die Bedrohung der persönlichen, nur von unserem Gewissen begrenzten Freiheit wahrt und nötigenfalls auch wirksam verteidigt. Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang ein offenes Wort. Wir haben uns lange überlegt, ob wir recht tun, wenn wir diesen Preis Friedenspreis nennen. Es gehört zu den diabolischen Zeichen der Zeit, dass die Begriffe ihres eigentlichen Wortsinns beraubt werden. Das hat im Dritten Reich begonnen, es hat schon vorher begonnen. Man meinte Eintracht und meinte Gemeinnutz und meinte das Gegenteil davon. Es gehört zu diesen diabolischen Zeichen der Zeit, dass die Begriffe durcheinander geworfen werden. Das Durcheinanderwerfen heißt auf Griechisch Diabalein. Das ist ja die Worte des Diabolischen. Daran hat der Teufel seinen Spaß. Friede, Tarnung, Aggression, wobei der Überfallende den Überfallenen der Friedensverletzung bezichtigt. Wie sehr geht das alles durcheinander und wird missbraucht, um die Völker gefügig zu machen und irre zu führen. Die Stifter dieses Preises haben aber sich doch entschlossen, so wie die Frankfurter Stadtgemeinde sich entschlossen gehabt, die schöne Brücke Friedensbrücke zu nennen.
so haben sich die Stifter dieses Preises entschlossen, ihn Friedenspreis zu nennen, weil wir mit unserem Streben den Frieden zu dem Zustand des Ausgleichs und der Harmonie unter den Völkern und den Nationen erringen, sichern und erhalten wollen. Wir leben hier in der Deutschen Bundesrepublik, in einem Staate, der dem Frieden und der Freiheit dient. Wir verpflichten uns für einen wachsamen, ungeteilten Frieden unseren Beitrag zu leisten, ohne Zögern und Zaudern, ohne Wenn und Aber, mit dem einzigen Vorbehalt, den ich oben machte, den Frieden nicht mit der Freiheit zu erkaufen. Daraus ergeben sich nun Forderungen für uns, Forderungen an unser Volk und eine Bitte an die ganze Welt. Zunächst die Forderung an uns selbst. Wer wachenden Auges die geistigen Veränderungen der Zeit seit 1945 verfolgt, sieht deutlich die Gefahren. Sie zeichnen sich auch jetzt wieder zuerst im geistigen Raum. Also bei den Autoren zum Beispiel und den Verlegern und den Buchhändlern, den schöpferischen und vermittelnden Kräften des Geisteslebens. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen, um mich deutlicher auszudrücken? Dank der Freiheit, die wir wiederbekommen haben und die wir ja auch durch die Besatzungsmacht wiederbekommen haben, ist es möglich, Bücher zu schreiben, zu verlegen, zu verbreiten und zu lesen, die es den anderen, in diesem Falle meist der Besatzungsmacht, einmal sagen. Die naheliegende Schlussfolgerung ist, damit das Gewissen des Volkes zu beruhigen, na, die anderen sind auch nicht besser. Da geschehen die gleichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann kommt, und naht das Unrecht, das uns angetan wurde, das schreit zum Himmel. Wie leicht vergisst sich dabei das Unrecht, das im Namen unseres Volkes, den anderen Völkern, oder, ich möchte es deutlich und laut aussprechen, unseren jüdischen Mitbürgern zugefügt wurde. Und schließlich der ganz logische Schluss. Wir warten auf den Tag, an dem wir uns rächen können und den anderen heimzahlen, was sie uns angetan haben. Sehen Sie, verehrte Zuhörer, das ist der Geist der Vergeltung, den wir in dieser Stunde unseres Bekenntnisses zum Frieden feierlicher Form absagen, wenn wir aus der Kette, Böses mit Bösem zu vergelten, nicht endlich einmal unser Glied, unsere Vergeltung herausbrechen, dann stehen am Ende wieder Krieg, Tränen, neues Unrecht, neue Gewalt, neue Vergeltung. Und die letzten Dinge werden schlimmer sein als die ersten und der Zusammenbruch auch unseres Volkes würde endgültig sein.
Wir haben aber auch eine Forderung an unseren Staat. Das Buch ist der Mittler des Geistes zwischen den Völkern. Der Geist sollte nicht durch Grenzen abgesperrt werden, wie die Musik durch die Wellen des Äthers tönt, wie die bildende Kunst zu den Sinnen und den Herzen von allen spricht, seien sie nun Franzosen, Engländer, Italiener oder Deutsche. So sollte das gedruckte Wort nicht durch Maßnahmen der Staaten in seiner Wirkung durch die Grenzen eingeschränkt sein. Wir haben lange genug in der Absperrung von der freien Welt gelebt. Bei dem geringen Volumen, das dem Außenhandel die Bücher einnehmen, sollte man es möglich machen und bald und rasch möglich machen, dass sie frei zu uns hereinkommen, wie auch wir frei und ungehindert unsere Bücher in die Welt senden können. Zum Dritten geht unser Appell an die freien Völker der Welt. Sie mögen unser Bekenntnis zur Freiheit und Frieden hören und als Zeichen unseres guten Willens achten. Es gilt Ihnen mehr als die Stimmen der Gestrigen, auch wenn Sie jetzt wieder versuchen, zu Wort zu kommen. Die Jugend unseres Volkes, die tragenden Kräfte im deutschen Verlag und im deutschen Buchhandel stehen auf unserer Seite. Immer geht es im Leben um die sittliche Entscheidung zwischen Gewalt und Recht, Freiheit und Zügellosigkeit, Gewissenszwang und Toleranz, Gerechtigkeit und Willkür, Krieg und Frieden. Die deutschen Verleger und Buchhändler bitten Sie nun, sehr verehrter Herr Bundespräsident, in unserem Namen Herrn Professor Albert Schweitzer den Friedenspreis des deutschen Buchhandels zu verleihen, zu interpretieren, warum wir gerade ihm diesen Preis zugedacht haben und damit unser Bekenntnis zum Recht, zur Freiheit, zur Toleranz, zum Frieden und unseren Willen zur Verständigung mit allen Völkern, mit allen freien Völkern, nach innen und nach außen hin wirksam werden zu lassen. Gestatten Sie mir aber, dass ich noch einen letzten Gedanken anfüge. Ich möchte ein Wort übernehmen, das der amerikanische Außenminister beim Abschluss der Friedenskonferenz, der Japan den Frieden gebracht hat, und möchte dieses Wort übernehmen in der Hoffnung, dass 6 Jahre lang, nachdem die Waffen jetzt schweigen, auch für uns der Tag des Friedens anbrechen möge. Und dieses Wort heißt: Möge der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, immer mit uns sein. Möge unser Bemühen um den Frieden unter uns, um den Frieden im Volk, um den Frieden mit der Welt von Gott gesegnet sein, damit wir den Frieden immer erhalten.